und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Was mich schon ein bisschen enttäuscht, ist das geringe Ausmaß, das die Makroökonomie in einem Gremium hat, das sich eigentlich mit makroökonomischen Zusammenhängen beschäftigen soll.
Ja, Lars, aber es sind ja auch keine Makroökonomen im Sachverständigenrat.
Ja, aber das ist ein Problem.
Ja, ich glaube, Peter Bofinger hat sich auch unzufrieden geäußert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mit dem du ja fast immer übereinstimmst und so auch hier.
Ja, es war doch schon bezeichnend, dass Peter und ich einer Meinung sind. Und von daher ist das eigentlich eher ein Alarmzeichen.
Soweit der Einblick in die heutige Ausgabe. Damit auf ein neues. Herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukapp und Lars Feld. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Müller, lieber Justus, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen über die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaftspolitik diskutieren können.
Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Lars, ich freue mich auf unsere Diskussion, die gleich wieder startet.
Aber bevor wir damit loslegen, noch eine kurze Randbemerkung. Sie sind mir diesmal beide zusammen aus Stuttgart zugeschaltet, wo Sie am Abend einen Preis entgegennehmen durften.
Ja, absolut. Wir sitzen sozusagen hier in Stuttgart in zwei verschiedenen Hotelzimmern und haben den Karl-Mohr-Freiheitspreis erhalten für unseren Podcast.
Genau. Und dieser Freiheitspreis der ehemaligen Eheleute Breik, Stuttgarter Familie, die relativ viel Geld dieser Stiftung hinterlassen hat und unter anderem diesen Preis stiftet. Und der ist jetzt zum ersten Mal vergeben worden, dieser Freiheitspreis. Und ja, Lars, wir haben uns schon sehr gefreut.
Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Der Preis wird verliehen für den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung. Und da spielen insbesondere die Medien als vierte Gewalt eine große Rolle. Insofern ja, sind wir ausgezeichnet worden.
Und der Preis wird ja mit einem besonderen Fokus auf die individuellen Bürgerrechte verliehen. Und ja, ich glaube, da finden wir uns schon wieder, Lars.
Da finden wir uns wieder, absolut.
Na, dann Glückwunsch auch von uns und herzliche Grüße nach Stuttgart. Wir ruhen uns jetzt aber nicht drauf aus, sondern knüpfen direkt mal an Ihre nun auch ausgezeichnete Arbeit an. Konkret mit diesen Themen. Trotz aller Warnungen von ökonomischer Seite kommt nun doch etwas, das in den meisten Nachrichten-Headlines als Industriestrompreis tituliert wurde. Obwohl das so nicht stimmt, wir schauen genau drauf. Die Wirtschaftsweisen haben ihr neues Gutachten vorgestellt. Es passt zum trüben Herbst. Die Frage ist, wie lange der dauert und wann wieder Lichtblicke zu sehen sein werden. Da gibt es ja durchaus verschiedene Prognosen. Dann nehmen wir uns die Schuldenberge der Eurozone vor. Wie sieht es aus nach dem neuerlichen Treffen von Eurogruppe und ECOFIN? Laufen wir in die nächste Krise oder ist eine vernünftige Einigung in Sicht? Und in der Nachspielzeit gibt es einen Schnelldurchlauf mit Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga. Wir fangen mit dem ja sozusagen Unwort des Jahres in diesem Podcast an. Industriestrompreis. Zwischenzeitlich mal als Brückenstrompreis geschönt, hier aber trotzdem bezeichnet als Steg Richtung Abgrund. Nun gibt es eine Einigung. Die Bundesregierung selbst nennt es Strompreispaket. In den Headlines war aber immer noch die Rede von Industriestrompreis. Was ist es denn nun?
Es ist nicht dieser Industriestrompreis, wie er die ganze Zeit diskutiert worden ist. Und insofern sind diese Headlines falsch. Das, was in diesem Strompreispaket enthalten ist, ist auch vom Ansatz her etwas anderes als das, was wir im Industriestrompreis gesehen hatten, in den Entwürfen, die vorher diskutiert worden sind. Denn das Paket setzt ja auf der Einnahmeseite an. Insbesondere wird die Stromsteuer gesenkt für alle Unternehmen in Deutschland, allerdings nicht für die privaten Haushalte. Und zwar gesenkt auf das europäisch festgeschriebene Minimum von 5 Cent je Kilowattstunde. Das ist doch eine deutliche Senkung, weil wir bisher mit der Stromsteuer bei 2,05 Euro pro Kilowattstunde sind. Also eine nennenswerte Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Und da sieht man das jetzt auf der Einnahmeseite an und eben nicht auf der Ausgabenseite. Und ähnlich sind es die speziellen Regelungen für energieintensive Unternehmen, die ja überhaupt keine Stromsteuer zahlen. Für sie gibt es in den sogenannten Carbon Leakage Regelungen, die wir für die CO2-Bepreisung haben und die dann dementsprechend auch schon von der EU-Kommission in früheren Zeiten genehmigt worden ist, eine Ausweitung. Bislang gab es in der Strompreiskompensation, die man dort auf Antrag erhalten konnte, die Möglichkeit, ab einem gewissen Verbrauch erst in den Genuss dieser Strompreiskompensation zu kommen. Also wenn man über eine Gigawattstunde gekommen ist im Verbrauch, dann war sozusagen dieser Selbstbehalt erfüllt und anschließend bekam man 75% der dann anstehenden Belastung aus der CO2-Bepreisung wieder zurück. Und das wird nun ausgeweitet, indem man diesen Selbstbehalt reduziert und zwar sehr stark runterfährt und damit eben auch eine ganze Reihe von Unternehmen hinsichtlich der CO2-Bepreisung größere Beträge bekommen können. Zwar weiterhin 75%, aber eben auch für die erste Gigawattstunde. Und das ist sozusagen eine Abgabenvergünstigung, könnte man sagen. Die CO2-Bepreisung ist ja keine Steuer, es ist eine Abgabe, aber es ist eine spezielle Vergünstigung, die hier gewährt wird für einen Teil der Unternehmen. Und dann kommt schließlich noch hinzu, sogenannter Supercap für ganz besonders energieintensive Unternehmen, die dann noch einmal weitere Erleichterungen bekommen können. Auch das setzt auf der Einnahmeseite an. Und dann muss man klar sagen, dass da der Anreiz für den Staat, das wirklich nur temporär auszugestalten, ja ein ganz anderer ist als auf der Ausgabenseite, wo man auf Dauer mit einer Subvention rechnen müsste. Und von daher ist es durchaus so, dass dieses Strompreispaket perspektivisch den Staat dann doch günstiger kommen wird. Es ist trotzdem verzerrend, das ist schon klar, denn die Stromsteuer wird ja nicht für alle gesenkt. Ja, und insofern würde man sich wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Mut da ist, um sie auch für die privaten Haushalte zu senken.
Diese letzte Aussage überrascht mich jetzt etwas, Herr Feld, weil das ja noch mal weniger Einnahmen wären.
Ja, dann hat man weniger Einnahmen und das wird man dann im Haushalt kompensieren müssen. Also auch dieses Strompreispaket muss ja jetzt im Haushalt kompensiert werden und man muss sehen, wie man die Gegenfinanzierung macht. Es ist auch so, dass jenseits der Jahre, in denen diese Vergünstigungen jetzt gewährt werden, ein Finanzierungsvorbehalt existiert, der entsprechend auch schon vereinbart ist. Also wir haben klar den Finanzierungsvorbehalt, dass diese Vergünstigung bei der Stromsteuer nach 2 Jahren, also nach den Jahren 25 und 26, den Finanzierungsvorbehalt hat. Und dann wird man sehen müssen, ob die nächste Bundesregierung, die ab 2026 im Amt sein wird, in irgendeiner Art und Weise diese Vergünstigungen weiterführen möchte. Und wir haben dann eben auch nochmal die Möglichkeit, das neu zu entscheiden.
Wenn ich es richtig gelesen habe, gilt die Stromsteuersenkung nur für das produzierende Gewerbe, inklusive Land- und Forstwirtschaft, also nicht für alle Unternehmen.
Ja, da hast du recht, das gilt für das produzierende Gewerbe, aber das macht im Hinblick auf die Beschreibung nicht so richtig viel aus. Ich habe ja den Unterschied vor allen Dingen zu den privaten Haushalten machen wollen. Die privaten Haushalte bekommen diese Stromsteuersenkung ja jedenfalls nicht.
Genau, die bekommen die nicht und der Dienstleistungssektor wird sie auch nicht bekommen.
Aber wie sieht denn der Kosten- bzw. Finanzierungsvergleich konkret aus? Industrie- bzw. Brückenstrompreis, wie ursprünglich gefordert, versus des Strompreispakets jetzt? Klamüsern Sie das doch mal bitte kurz auseinander.
Naja, also wenn man sich das anschaut, die Stromsteuersenkung bringt pro Jahr 2,75 Milliarden Entlastung. Die Strompreiskompensation und der Supercap 4,25 Milliarden Entlastung. Und den Rest kann man eigentlich nicht reinrechnen, denn der Rest ist ja schon vorher, also die EEG-Umlage mit 10,6 Milliarden Entlastung pro Jahr, hat ja schon im vergangenen Jahr stattgefunden. Der Netzentgeltzuschuss, den haben wir schon im ersten Halbjahr verabschiedet. Also die beiden gehören da eigentlich nicht dazu. Das ist jetzt nur zusammengezählt, damit man sieht, wie viel Entlastung die Wirtschaft jetzt eigentlich bekommen hat und dass sich dann niemand mehr beschweren muss. Ja. Das heißt mit anderen Worten, wir kommen auf 7 Milliarden Euro, die die Stromsteuersenkung und die Strompreiskompensation mit Supercap kostet pro Jahr, während wir beim Brückenstrompreis nach dieser Aufstellung bei 5 Milliarden landen. Und insofern wäre das pro Jahr günstiger gewesen. Aber die 5 Milliarden Euro Brückenstrompreis ist eine Schätzung, bei der es auch viel Diskussion darüber gibt, ob das wirklich ein richtiger Ansatz ist. Und wenn er so eingeschränkt wäre bei nur 5 Milliarden, dann hätten wir vermutlich auch zu wenig Effekte für die energieintensive Wirtschaft gehabt, zumindest aus deren Sicht. Es war ja die Schätzung, dass bis 2030 insgesamt 30 Milliarden Euro für den Brückenstrompreis anzusetzen wären. Und das heißt, da sind wir schon noch mal ein bisschen höher.
Ich glaube, momentan wird davon ausgegangen, dass der Verzicht auf die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und die anderen Maßnahmen, die jetzt sozusagen, die du ja beschrieben hast, Lars, 2,75 Milliarden oder sowas kosten soll. Wenn wir das jetzt sagen, das gilt dann für 6 Jahre, dann sind das 16,5 müssten das sein, wenn ich so schnell gerechnet habe, bis 2030. Das wäre also schon eine deutlich geringere Summe als 30 Milliarden in dem Fall. Und diese anderen Dinge, die schon beschlossen worden sind, wie die Entlastung von den Netzentgelten, die wären ja so oder so gekommen. Also die kommen jetzt und die wären auch beim Brückenstrompreis gekommen. Also ich glaube, das macht irgendwie wenig Sinn, die da jetzt bei beiden noch mit drauf zu rechnen, eigentlich, um die Maßnahmen zu vergleichen.
Naja, man muss auch noch sehen, es ist ja so, dass diese Maßnahmen schon nach 2 Jahren mit einem Finanzierungsvorbehalt geführt werden. Und deswegen ist es auch schwer zu vergleichen. Also im Grunde vergleicht man Äpfel mit Birnen. Und wir bleiben klar im jetzigen System drin. Wir schaffen also kein neues Instrument. Die Strompreiskompensation gibt es schon vorher. Der Supercap ist das Einzige, was dann sozusagen noch da draufgesetzt wird mit der gleichen Logik. Das Ganze ist europarechtskonform, da haben wir also dahingehend auch kein Problem, ob die EU sowas genehmigt, weil das alles eigentlich auch schon genehmigt worden ist.
Also eigentlich muss ich sagen, ich bin zufrieden mit den Maßnahmen. Ich finde sozusagen, dieser Weg, der jetzt beschritten wird, ist der bessere Weg als der Brückenstrompreis. Im Grunde ist ja die Idee, dass man die Stromsteuer senkt oder... Gut, jetzt, das ist ein sehr, sehr kleines Maß, was wir jetzt noch haben. Also perspektivisch könnte man sich natürlich in Europa fragen, ob man die nicht ganz abschaffen kann. Denke ich tendenziell richtig, wenn man die Vision hat, das sagt, wir wollen eigentlich, dass Prozesse, die heute noch auf Öl und Gas basieren, irgendwann elektrisch geführt werden. Wenn man sagt, das ist die Vision, die wir haben, dann macht es natürlich auch keinen Sinn zu sagen, die Benutzung von Strom besteuern wir. Sonst passt das ja nicht zusammen. Von daher verstehe ich das sogar, dass man sagt, das ist irgendwie konsistenter. Ja, wenn wir sagen, dann sollen sich am Strom irgendwie Marktpreise bilden, aber die müssen wir nicht noch nur eine Steuer künstlich verteuern.
Hm. Und Herr Haukapp, ist das auch aus rein wettbewerbsökonomischer Sicht vernünftiger?
Ja, auch wettbewerbstechnisch natürlich, weil es jetzt flächendeckend für alle Unternehmen gilt. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil Lars hat ja beschrieben, dass es dann für die, insbesondere für die 350 ungefähr am allerstromintensivsten produzierenden Unternehmen nochmal Sonderregeln wiederum gilt. Aber vorher war ja die Idee, wir machen eine besondere Strompreisvergünstigung. Da war so die Rede von Pi mal Daumen 2000 Unternehmen, die das betroffen würde. Und da gab es ja die große Befürchtung, dass das wahrscheinlich insbesondere große Unternehmen da bevorzugt werden würde, die sich auch gegebenenfalls, das kennen wir aus der Vergangenheit, intelligent restrukturieren können, um dann als stromintensiv zu gelten und in den Genuss von Vergünstigungen zu kommen. Das steht mittelständischen und kleinen Unternehmen meistens weniger offen, dieser Weg. Und von daher bin ich ganz glücklich, dass das jetzt für kleine und mittelständische Unternehmen des produzierenden Gewerbes genauso gilt wie große Unternehmen. Das ist natürlich auch gut für den Wettbewerb.
Ja, nochmal ein Punkt, den wir vielleicht bei diesem Strompreispaket noch ansprechen müssen. Das wird sicher noch in der Diskussion eine Rolle spielen. Wie stark verzerrend sind denn diese Maßnahmen? Auch im Vergleich zum Brückenstrompreis. Also zum einen muss man klar sagen, eine allgemeine Steuer verzerrt ja nicht so stark. Jetzt machen wir bei der Stromsteuer eine Ausnahme für das produzierende Gewerbe. Das heißt, die Dienstleistungsbranchen zahlen die Stromsteuer weiter, die privaten Haushalte zahlen die Stromsteuer weiter. Und das bringt eine gewisse Verzerrung durch diese Art der Besteuerung. Wobei man eben auch sagen muss, und das hat ja Justus herausgestellt, Strom wird ja eben auch erzeugt aus erneuerbaren Energien. Und wenn man in Richtung Elektrifizierung will und insbesondere beim produzierenden Gewerbe jetzt eine Erleichterung hat, dann heißt das durchaus, dass das in die richtige Richtung des Wandels geht, den man hier anstoßen will. Das ist insofern ein Vorteil. Aber Es wäre günstiger, die Stromsteuer insgesamt auf das europäische Minimum zu senken oder sogar in Europa darauf hinzuwirken, dass dieses Minimum gestrichen wird. Hinsichtlich der weiteren Maßnahmen setzt man bei dem Instrument an, das man sowieso schon hat, nämlich die besonders energieintensiven Unternehmen also mit einer Erleichterung bei der CO2-Bepreisung zu versehen. Da kann man sagen, wenn man auf die CO2-Bepreisung setzt als klimapolitisches Instrument, ist das zunächst mal kontraproduktiv, weil eine Reihe von Unternehmen eben dann die CO2-Bepreisung nicht tragen müssen, obwohl sie CO2 emittieren. Aber auf der anderen Seite bestehen ja in der Konstruktion, so wie das vorgenommen wird, es wird keine vollständige Kompensation gezahlt, immer noch ein Anreiz, CO2 einzusparen, sodass wir dahingehend relativ wenig Verzerrung durch dieses Instrument bekommen. Vergleicht man das jetzt mit dem Brückenstrompreis, da würde man beim Brückenstrompreis eine bestimmte Anzahl Unternehmen rausnehmen. Das ist eine stärkere Verzerrung, als wir es jetzt bei der Stromsteuer haben, bei dieser Stromsteuerregelung im Strompreispaket. Und andererseits würde man gar nicht mehr darauf abstellen, was sie mit ihren CO2-Emissionen machen. Also insofern wäre das, was als Brückenstrompreis bisher diskutiert worden ist, auch im Hinblick auf den Klimaschutz problematischer. Und deswegen finde ich, dass wir sagen können, dieses Strompreispaket ist günstiger von seiner Anreizstruktur her als der Brückenstrompreis, obwohl das Paket natürlich nicht optimal ist, von der Einnahmenseite her betrachtet, von Abgaben und Steuern her. Also da haben wir durchaus noch Verbesserungsbedarf und ich hoffe, dass das die Bundesregierung vielleicht dann doch in den nächsten Jahren nochmal angeht.
Ja, ich meine, Politik ist ja auch die Kunst, Kompromisse zu schließen. Und hier unser Kollege Hans-Peter Grüner hat das gestern auch schon kritisiert, hat gesagt, guck mal, da kommt es auch zu Verzerrungen zwischen privaten Haushalten und der Industrie beziehungsweise dem produzierenden Gewerbe. Und da hat er ja natürlich auch recht. Dennoch wäre meine Kritik milde, würde ich sagen, daran, weil wir natürlich jetzt erstmal auch vom nächsten Jahr reden. Ja, 2024, 2025, wo die Stromsteuer gesenkt wird. Ja, und natürlich stimmt das. Wir wollen auch im privaten Bereich eine Elektrifizierung. Ja, wir wollen, dass die Leute sich Wärmepumpen kaufen. Oder ich sage jetzt, wir wollen das. Mir ist das relativ egal, ob die sich eine Wärmepumpe kaufen. Aber das wird gewünscht sozusagen in der Politik, dass die Leute sich Wärmepumpen anschaffen und dass sie sich mögliche Elektroautos oder Elektroroller zulegen und wegkommen von den Verbrennungsmotoren. Ja, und dafür ist es natürlich tendenziell auch hilfreich, wenn man die Steuer vom Strom runternimmt, als wenn man da noch eine Steuer draufpackt auf den Strom. Aber gleichwohl, nüchtern betrachtet, werden wir auch nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr noch ziemlich viel Kohle verstromen. Ja, und dann könnte man eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, sagen, ist es auch gar nicht so tragisch, wenn die Leute sich heute noch kein Elektroauto kaufen, sondern noch ein bisschen warten mit dem Kauf vom Elektroauto, weil im nächsten und übernächsten Jahr wird das mit Kohlestrom durch die Gegend fahren, das Elektroauto, ja, und nicht unbedingt mit Windstrom. Die Industrie braucht tendenziell länger, um die Prozesse umzustellen. Da muss man vielleicht früher anfangen mit der Erlastung. Also von daher, ich bin da milde gestimmt und sage, ja, also ich würde sagen, mittelfristig müssen wir auch die Stromsteuer erlassen für die Dienstleistungen und die privaten Haushalte, weil auch da geht es in die richtige Richtung. Ja, aber wenn das jetzt noch nicht im nächsten und übernächsten Jahr passiert, würde ich das nicht als tragisch empfinden.
Wir kommen zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats. Welche Feststellungen daraus sollten eingerahmt werden? Was deckt sich mit Ihren Einschätzungen? Was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, geht die Prognose ja in ihrer beider Richtung. Eine Zeit der Flaute und trübe Zahlen, obwohl in den vergangenen Wochen ja auch schon positivere Ausblicke rumgegangen sind. Was ist sonst noch hervorzuheben? Herr Feld, fangen Sie gern an.
Frau Müller, das finde ich sehr, sehr schwer bei diesem Jahresgutachten. Also man muss einerseits sagen, konjunkturell für das jetzt laufende Jahr befinden sich die Wirtschaftsweisen im Konzert der sonstigen Prognostiker mit einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts von 0,4%, also Wirtschaftswachstum minus 0,4. Für das kommende Jahr sind sie deutlich pessimistischer als die Bundesregierung, auch als die Gemeinschaftsdiagnose, nämlich nur noch bei einem Plus von 0,7% fürs Bruttoinlandsprodukt, während die Bundesregierung 1,3% erwartet hat. Und Sie sagen das zu Recht, Justus und ich, wir haben hier auf dem Podcast schon davor gewarnt, im kommenden Jahr so einen kräftigeren Aufschwung zu erwarten, dass man eher davon ausgehen muss, dass vielleicht dann doch eine Null vom Komma steht. Und was man auch sieht, wenn man sich die Prognose anschaut, die Wirtschaftsweisen im Unterschied zur Bundesregierung und zur Gemeinschaftsdiagnose erwarten beim privaten Konsum nicht die ganz großen Impulse, also weniger starke Impulse als die Bundesregierung. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man wissen will, warum das jetzt so bei den Wirtschaftsweisen rauskommt. Das Gutachten ansonsten stellt sehr, sehr stark ab auf die mittelfristige Entwicklung. Also ist sozusagen auf Wachstumspolitik ausgerichtet und macht sehr klar, dass aufgrund der Bewegungen, die wir bei den Arbeitskräften haben werden, angesichts der Demografie, das Potenzial, das wir haben, nicht mehr so stark wachsen kann. Und dass man deswegen größere Anstrengungen unternehmen muss, um produktivitätssteigernde Innovationen zu realisieren. Das ist eine Kernbotschaft, die setzt sich dann fort bei der Analyse der Finanzierungsseite, was man tun kann, um tiefere Kapitalmärkte in Deutschland zu bekommen. Und das geht am Ende nur dadurch, dass man eine europäische Kapitalmarktunion erreicht. Es gibt noch eine Reihe weiterer Vorschläge, die da drin sind. Aber das zeigt sich sehr deutlich. Die weiteren Schritte, die dann kommen, die mit öffentlichen Finanzen zu tun haben, die sind nicht klar mit Überschriften zu versehen. Also die Verteilungsproblematik wird wieder diskutiert, Armutsgefährdungsquoten und Ähnliches. Und dass man hier im Hinblick auf das Arbeitskräftepotenzial im Steuertransfersystem Veränderungen herbeiführen könnte, die das ganze System etwas systematischer und effizienter machen. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass große Rentenreformen angesprochen werden. Also, aber auch eher so ein Kesselbuntes ist das, was man dort findet. Also man hat eine Reihe von Vorschlägen, die schon lange existieren. Beispielsweise die Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung. Das wird dort nochmal aufgeschrieben. Und das haben wir im Sachverständigenrat seit 2011 mindestens 5-6 Mal schon aufgeschrieben gehabt. Ja. Also nichts Neues in der Hinsicht. Im Hinblick auf die Rentensteigerung schlagen die Wirtschaftsweisen vor, das nicht mehr an den Löhnen zu orientieren, sondern an der Inflation. Also dieses Element aus dem österreichischen Rentensystem rüberzunehmen, das deutsche. Und das hätte natürlich längerfristig zur Folge, dass die Rentnerinnen und Rentner nicht mehr am Produktivitätsfortschritt teilhaben würden. Wenn der sowieso schwach ist, der Produktivitätsfortschritt, macht das keinen Unterschied, aber dann gibt es auch keinen großen Finanzierungseffekt durch die Inflationsorientierung. Und dann kommt ein sehr intensiv diskutierter Vorschlag, der dann auch zu einem Minderheitsvotum von Veronika Grimm geführt hat, nämlich in der Rente ein Umverteilungselement einzubauen, also über die Rentenformel umzuverteilen, sodass Rentnerinnen und Rentner mit hohen Verdiensten, die dann entsprechend mehr eingezahlt haben in die gesetzliche Rentenversicherung, eine niedrigere Bewertung ihrer Einzahlungen, ihrer Beiträge durch Rentenpunkte bekommen, während Personen mit niedrigeren Verdiensten eine höhere Wertung erhalten, sodass man da inhärent eine Umverteilung hat. Und da kann man sehr, sehr kritisch sein, weil man ja doch feststellen muss, dass wir in unserem System, in unserem Sozialsystem in Deutschland immer auch abstellen auf Bedürftigkeit im Haushalt insgesamt, während die Rentenversicherung nach dem Individualprinzip organisiert ist. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, ob die Personen, die dann mit einer solchen Umverteilung über die Rentenformel mehr bekommen an Rente, die Bedürftigeren sind. Das kann sich völlig anders ausgestalten, wenn man über Partnereinkommen im Haushalt entsprechend stark abgesichert ist, während Hauptverdiener, die hohe Verdienste haben, negativ betroffen sind. Und das kann sehr ungünstige Verteilungswirkungen insgesamt in der Bevölkerung hervorrufen. Und deswegen bin ich bei diesem Vorschlag ausgesprochen skeptisch und bin froh, dass Veronika Grimm dieses Minderheitsvotum geschrieben hat.
Ja, Lars, tatsächlich, ich bin da, also nicht nur, weil Veronika uns ab und zu hier im Podcast beehrt, sondern auch tatsächlich inhaltlich bei Veronika. Diese angedachte Umverteilung, die jetzt sozusagen ins Rentensystem integriert sein will, da bin ich aus den gleichen Gründen wie du skeptisch. Ja, wir haben schon eigentlich ein völlig undurchsichtiges Umverteilungssystem in Deutschland. Ja, wir haben einmal die Sozialtransfers, kann man sagen, das ist hinreichend transparent. Dann letztendlich haben wir die indirekten Steuern, also die Mehrwertsteuer, die auch irgendwie mit verschiedenen Sätzen verschiedene Güter belegt werden, weil wir sagen, das dient eigentlich auch der Umverteilung, dass manche Produkte mit 7% besteuert werden, andere mit 19%. Also und jetzt sozusagen im Rentensystem das nächste Umverteilungsfass aufzumachen. Ja, würde ich sagen, man weiß gar nicht mehr so richtig hinterher, was wie umverteilt wird. Und von daher bin ich auch dafür, lass uns einen vernünftigen Umverteilungsmechanismus finden über die gängigen Sozialtransfers und das nicht noch ins Rentensystem mit integrieren. Ja, von ansonsten nochmal zurück zur Frage, was würde ich mir einrahmen? Da muss ich sagen, ich würde mir das Kapitel einrahmen, was wahrscheinlich in den meisten Ministerien gar nicht gelesen wird. Nämlich das Kapitel zur mangelnden Dateninfrastruktur in Deutschland. Ja, dass wir nach wie vor ein erhebliches Problem haben, dass in allen möglichen Politikbereichen wir keine vernünftigen Daten vorliegen haben, um vernünftige Politik zu machen. Das war vielleicht in der Corona-Pandemie besonders sichtbar, ja, dass wir keine Daten hatten und von politischer Seite, muss man ja knallhart dazu sagen, auch kein Interesse bestand, vernünftige Daten zu generieren, ja, anders als in Großbritannien etwa, ja, wo man sich gleich eine Gruppe von 100.000 Haushalten gegriffen hat und gesagt, die studieren wir jetzt mal intensiv, ja, durch die ganze Pandemie hindurch. Was natürlich der Politik sozusagen manchmal Politik auch einfacher macht, ja, dann irritieren einen nicht die Fakten, was ja leicht passieren kann, wenn man eine gute Datengrundlage hat. Aber das ist für gute Politik eigentlich total misslich, dass wir nirgendwo eine gute Datengrundlage haben. Ja, und das, mein Verdacht ist, in allen Ministerien wird man sagen, ja, ja, da haben sie irgendwie recht, aber machen tun wir jetzt nichts. Ist vielleicht auch gar nicht im Interesse der Bürokratie, diese guten Daten zu haben. Ja, weil dann kann man ja nicht mehr so gut machen, was man will, im Grunde genommen. Ja, und das frustriert mich richtig, muss ich sagen, ja, dass wir dann nicht vorwärts kommen in Deutschland, weil eine vernünftige Dateninfrastruktur zu schaffen, mit dem man vernünftige Politikevaluation machen kann, in vielen Bereichen. Stimmt nicht in allen Bereichen, in manchen haben wir die Wahl, aber in vielen Bereichen haben wir sie nicht.
Also nur vielleicht noch einen kleinen Nachsatz zum Jahresgutachten. Was mich schon ein bisschen enttäuscht, ist das geringe Ausmaß, dass die Makroökonomie in einem Gremium hat, das sich eigentlich mit makroökonomischen Zusammenhängen beschäftigen soll.
Ja, Lars, aber es sind ja auch keine Makroökonomen im Sachverständigenrat.
Ja, aber das ist ein Problem.
Ich meine, ganz nüchtern betrachtet, das ist eben, man hat den jetzt anders besetzt. Ja, das sind vorwiegend Mikroökonomen. Ich bin ja auch Mikroökonom, ja, ich kann damit was anfangen, aber du hast natürlich recht, es ist wenig Makroökonomie übrig geblieben.
Ja, das ist nur noch berichtend im Konjunkturteil und ansonsten kaum mehr, scheint es kaum mehr auf in den anderen Kapiteln. Und das ist durchaus eine gewisse Enttäuschung, weil man sich ja dann fragen muss, was machen wir denn? Wir haben da ein Gremium, das eigentlich mit makroökonomischen Zusammenhängen arbeiten soll.
Ja, demnächst sitzen dann bestimmt in der Monopolkommission nur noch Makroökonomen.
Ja, also das ist ja einfach eine totale Verwirrung. Da haben wir eine Monopolkommission, beschäftigt sich eigentlich mit den Märkten. Wir haben die Beiräte, die sich mit Einzelthemen beschäftigen. Und hier ist es ja auch so, dass die einzelnen Kapitel für sich genommen, für sich stehen jeweils. Genau wie ein einzelnes Gutachten der wissenschaftlichen Beiräte beim BMWK oder beim BMF. Und den Gesamtzusammenhang auch makroökonomisch herzustellen, der fehlt mir in dem Jahresgutachten dann doch. Es ist, wie gesagt, nur noch in der Konjunkturprognose enthalten und das ist mir zu wenig.
Ja, ich glaube, Peter Bofinger hat sich auch etwas unzufrieden geäußert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mit dem du ja fast immer übereinstimmst und so auch hier. Richtig, Lars?
Ja, es war doch schon bezeichnend, dass Peter und ich einer Meinung sind. Und von daher ist das eigentlich eher ein Alarmzeichen.
Wir zoomen jetzt ein bisschen weiter auf. ECOFIN und Eurogruppe sind auf ein neues zusammengekommen. Die Finanzminister und Ministerinnen diskutieren noch immer über eine Reform der EU-Schuldenregeln. Nun aber gäbe es Fortschritte. Christian Lindner meint, der Charakter der Beratungen habe sich verändert. Herr Feld, Sie sitzen ja an dieser Quelle. Ist eine sinnvolle Einigung in Sicht?
Ja, das werden wir sehen. Also es gab ein Gespräch zwischen Christian Lindner und Bruno Le Maire, den deutsch-französischen Konsultationen, um zu einer Reform der Fiskalregeln zu kommen, also wenigstens bilateral sich einander anzunähern. Da gab es schon auch, und ich glaube, das hat man auch auf Twitter lesen können, eine gewisse Annäherung zwischen den beiden Mitgliedstaaten. Das heißt aber noch nicht, dass dieses doch sehr komplizierte Regelwerk und die unterschiedlichen Ansprüche, die da formuliert sind, auch auf Basis des Vorschlags der EU-Kommission, die anderen Mitgliedstaaten dann schon voller Begeisterung dabei wären, sich diesen Annäherungen anzuschließen. Insbesondere ist unklar, wie Italien agieren wird. Es gab auch letzte Woche ein Interview von Paolo Gentiloni, dem EU-Kommissar, der aber andererseits immer auch noch politische Ambitionen für die Linke in Italien hat, der versucht hat, klarzumachen, dass vielleicht am Ende des Jahres der Kompromiss noch nicht steht und man eine Übergangsphase haben müsse und die Kommission dann doch sehr individuell ihre Haushaltsregeln auslegt, so wie sie das ja mit ihrem Entwurf auch möchte, mit bilateralen Vereinbarungen und Ähnlichem. Also man sieht schon auch, dass da noch sehr, sehr viel Abwarten einerseits ist und auch sehr viel politisches Geplänkel drumherum. Also ich sehe im Moment noch nicht so ganz konkret, in welche Richtung die Reform der Fiskalregeln wirklich gehen wird. Es ist immer noch nicht ganz klar, ob es bis zum Jahresende überhaupt zu einer Lösung kommen wird. Und deswegen sind wir alle gespannt, was im Dezember dann passieren wird. Einerseits beim ECOFIN, andererseits beim EU-Gipfel, der im Dezember stattfindet.
Ja. Inwieweit ist oder wird diese Uneinigkeit denn aber ein Risiko für die Märkte?
Also die Unsicherheit für die Märkte ist in gewisser Hinsicht mittlerweile sowieso da, weil auch die Marktteilnehmer ja sehr klar sagen können, wenn wir uns die Zinsentwicklung anschauen, Leitzins der EZB sind ja drei verschiedene, sagen wir mal, wir nehmen den Hauptrefinanzierungssatz, liegen wir bei 4,5%. Dann kommen noch Risikoaufschläge obendrauf für Staaten wie Italien insbesondere. Dann sind wir schon bei 5%, über 5% Zins, der da zustande kommt. Dann fragen sich die Finanzmarktteilnehmer schon, was heißt das denn jetzt in der mittleren Frist? Wie schnell steigen die Zinsausgaben in den öffentlichen Haushalten in Italien so stark an, dass wir in die Größenordnung hineingeraten, die wir während der EU-Schuldenkrise gehabt haben? Und deswegen schauen alle Kapitalmarktteilnehmer jetzt sehr genau und fragen nach Risikoaufschlägen, eben auch bei den Staatsanleihen, was zwischenzeitlich so gut wie keine Rolle mehr gespielt hat. Und vor dem Hintergrund muss man eben auch fragen, tun wir genug, um auch den Kapitalmarktteilnehmern zu signalisieren, die Schuldenquoten werden in den nächsten Jahren sinken. Sie gehen zurück. Und ihr könnt darauf vertrauen, dass das auch in Italien und in Frankreich der Fall ist, in den beiden Staaten, wo wir bisher zu wenig sehen. Und das ist eine wichtige Zielsetzung für die Reform der EU-Fiskalregeln. Wenn das nicht kommt, dann kann das durchaus problematischer werden. Ich würde in zwei Richtungen noch einmal Ereignisse nennen wollen, die zeigen, dass wir in einer anderen Situation sind, nämlich das Herunterstufen der Vereinigten Staaten, das wir schon vor einiger Zeit gehabt haben. Die USA mit einer sehr hohen Verschuldung, mit sehr hohen Defiziten, sodass das immer weiterläuft, mit einer Reihe von internen Problemen. Dann fragt man sich schon auch von Seiten der Finanzmarktteilnehmer, muss das nicht so sein, dass da jetzt ein Risikoaufschlag auf die amerikanischen Zinsen kommt? Also eigentlich einen sehr sicheren Hafen für Anleger. Und andererseits, obwohl das noch nicht so bedeutsam ist, weil es keine große Ratingagentur ist, aber eine kleine schweizerische Ratingagentur hat Deutschland vor kurzem runtergestuft. Das ist durchaus ein Warnsignal auch für die deutsche Finanzpolitik. Und deswegen wird es jetzt darum gehen, etwas zu erreichen, das zu einer Rückführung der Schuldenquoten führt.
Heißt im Umkehrschluss für uns, wir kommen im Dezember auf die gesamte Thematik zurück. Für jetzt soll es das gewesen sein. Wir gehen in die Nachspielzeit. Kurzer Rückblick zunächst. Herr Feld, Sie hätten es in der letzten Ausgabe vielleicht nicht sagen sollen, aber Saarbrücken hat tatsächlich Bayern München geschlagen und aus dem DFB-Pokal geschmissen.
Naja, also für mich war das ein Déjà-vu als Saarländer, denn als 1977 der erste FC Saarbrücken, damals noch in der ersten Bundesliga, gegen den FC Bayern mit seinen Altstars schon auf einem absteigenden Ast mit 6:1 gewonnen hat, da kann ich mich noch so gut dran erinnern, da bin ich schon auch von meinen Mitschülern ganz schön gehänselt worden. Und das war letztes Mal, als jetzt im DFB-Pokal die Bayern rausflogen, ähnlich. Da haben meine saarländischen Freunde über WhatsApp eine hohe Frequenz hergestellt mit lauter ketzerischen Bemerkungen gegenüber den Bayern-Fans. Das fand ich jetzt nicht ganz in Ordnung. Aber so war das halt. Ich muss sagen, wir haben das im Grunde schon wieder vergessen gemacht, wenig später. Und für alle Dortmunder, die mir zuhören, sie mögen mir verzeihen, aber wir haben der Borussia Dortmund nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt mit 4-0. Und genauso haben wir das dann in der Champions League in einem schwierigen Spiel gegen Galatasaray Istanbul diese Woche gezeigt. Also von daher bin ich eigentlich noch weiterhin gelassen, habe den DFB-Pokal schon wieder abgeschrieben und schaue noch, ob wir nicht in den beiden verbleibenden Wettbewerben eine gute Chance haben, einen Titel zu gewinnen.
Ja, eigentlich war das, würde ich sagen, geradezu perfekt, dass es so gekommen ist. Weil zum einen wird es jetzt natürlich relativ schwer, dem FC St. Pauli den DFB-Pokalsieg zu entreißen. auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass nicht nur sozusagen Bayern dann, ja, das mag man bedauern, 4-0 die Dortmunder nach Hause geschickt, kann man nicht sagen, die waren ja schon zu Hause. Aber das wiederum hat ja diese positive Reaktion bei den Dortmundern ausgelöst, die dann ja sich auch gleich rehabilitiert haben und 2-0 gegen Newcastle in der Champions League gewonnen haben. Und jetzt ja wieder große Chancen haben, tatsächlich in dieser ziemlich schweren Gruppe, in dieser stecken doch die Gruppenphase zu überleben, was ja dann sicherlich viele in Deutschland freuen würde. Das lässt uns doch positiver auf den deutschen Fußball blicken als auf manche andere Bereiche, sozusagen.
Ja, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Justus, was du da sagst, das ist genauso. Also bis auf Union Berlin, nach 2/3 der Gruppenphasen in den jeweiligen europäischen Wettbewerben, sieht es so aus, als ob die Bundesliga-Vereine da alle überwintern werden, in der einen oder anderen Form. Nur bei Union sieht es ein bisschen mau aus. Aber das ist doch für den deutschen Fußball eine positive Nachricht, international gesehen.
Ja, selbst Union hat jetzt das erste Tor wieder geschossen seit über 500 Minuten und hat noch die Chance, zumindest sich für die Europa League zu qualifizieren. Also Dritter in ihrer Gruppe können sie noch werden. Und da habe ich jetzt einen Optimismus, dass vielleicht der Turnaround da noch rechtzeitig geschaffen wird.
Das lassen wir als Schluss für heute stehen. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir sind zurück am Samstag in 2 Wochen, am 25. November. Wir hoffen, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Herr Feld, Herr Haukapp, bis dahin.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und eine schöne Restwoche. Und ich glaube, wir alle, und ich hoffe zumindest Sie auch, freuen sich darauf, wenn wir uns in 14 Tagen dann wieder hören.
Ja, auch von meiner Seite alles Gute, ein schönes Wochenende, erfolgreiche 2 Wochen und ich freue mich schon auf unseren nächsten Dialog hier.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.